ARD Sounds.
Servus, herzlich willkommen, Jonas Müller. Ja, wie fühlt sich das an, ein riesiger Saal, eine Halle und alle hören aufmerksam nur auf diese eine Stimme, Ihre?
Toll. Das ist mein Job und ich mache ihn, weil er mir alles bedeutet. Ich liebe das.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Jonas Müller, Sänger, von Schubert bis Heavy Metal.
Ja, grüß Gott, herzlich willkommen, Jonas Müller. Freue mich sehr, dass Sie da sind.
Danke, hallo.
Ist denn neben der Oper auch noch Zeit für Fußball?
Leider nicht mehr genug. Ich habe in meiner Jugend wahnsinnig viel Fußball gespielt und leidenschaftlich Fußball gespielt. Aber leider ist eine Vereinsmitgliedschaft mit meinem Alltag nicht so richtig zu vereinbaren.
Aber konnten Sie ein bisschen WM schauen?
Ich konnte ein bisschen und bin wirklich also entsetzt leider nach dem letzten Spiel ins Bett gegangen. Ganz schrecklich.
Also nach dem deutschen Spiel?
Ja.
Ja, ich habe mir schon gefragt, also wenn dieses Spiel gegen Paraguay eine Opernaufführung gewesen wäre, was wäre dann falsch gelaufen? Wären die Instrumente verstimmt gewesen, der Dirigent indisponiert, der Chor außer Kontrolle? Was war da los?
Naja,
im Übertrag auf eine Opern.
Ich würde sagen, wenn das Fußballspiel eine Oper ist, dann sind die Tore wahrscheinlich die höchsten Spitzentöne. Und dann würde ich sagen, der Heldentenor hat seine ganzen hohen Töne versaut. Alle verkiekst.
Ja, also was müsste man machen, um das nächste Mal besser zu machen in der Oper?
Besser aufwärmen, vielleicht das Casting überdenken. Nein, ich bin kein Bundestrainer und so weit will ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen.
Also kommen wir zu Ihrer Paradedisziplin als Opernsänger. Und da wollen wir vielleicht zum Anfang gleich mal ein paar Töne von Ihnen hören, damit wir mal wissen, wie Jonas Müller so klingt. Sie haben Ihr Debütalbum aufgenommen. Mhm. Die Winterreise von Schubert. Und wir hören jetzt mal einen kleinen Ausschnitt. Noch einleitende Worte.
Das ist der Frühlingstraum aus der Winterreise. Er ist einfach für mich eins der typischsten Schubert-Lieder. Es beginnt mit einem herrlichen Dur, wolkiger Klang, traumhaft. Und dann kommt die bittere Realität. Man erwacht und es ist alles grauenhaft.
Hör mal rein.
Träumte von bunten Blumen, so wie sie wohl blühen im Mai. Ich träumte von grünen Wiesen, von lustigem Vogelgeschrei, von lustigem Vogelgeschrei. Und als die Hähne krähte, da ward mein Auge wach. Da war es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach. Da war es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach.
Ausschnitt aus Jonas Müller, unserem heutigen Gast. Ja, auffällig Gitarre statt Klavier, ungewöhnlich.
Sogar sehr ungewöhnlich.
Es
ist nämlich nicht nur eine Gitarre, sondern zwei.
Es wird ja immer ungewöhnlicher.
Ja. Also es gibt Schuberts Winterreise, ist im Original für Klavier und Gesang geschrieben. Es gibt schon Versionen für eine Gitarre und Gesang, aber diese typisch Schubertsche Klavierbegleitung, bestehend aus akkordischer Begleitung und Melodie, ist an der Gitarre für eine Hand oft relativ kompliziert darstellbar. Akkorde und dann gleichzeitig eine Melodie zu spielen, kann man sich vielleicht vorstellen. Deswegen haben wir zum Gitarrenduo gegriffen und ein tolles Gitarrenduo, Tomasi Musso, zwei italienische Kollegen, haben ein eigenes Arrangement davon geschrieben und wir haben das im letzten Sommer aufgenommen.
Damit unsere Hörerinnen und Hörer sich mal vorstellen können, wer da hier so sitzt. Also hier sitzt ja ein junger Mann schon mit großer Berufserfahrung. Wie alt?
26.
26, aber schon mit Preisen verwöhnt, gekrönt und so weiter. Also wo stehen Sie gerade? Was würden Sie sagen, wenn Sie mal den Leuten mitteilen, wer ist denn überhaupt dieser Jonas Müller?
Ja, wo stehe ich gerade? Das ist immer relativ schwierig zu beantworten. So eine Gesangskarriere oder überhaupt eine Musikerkarriere ist ja ein totaler, schwer greifbares Element. Also ich würde sagen, ich bin relativ am Anfang. Ich glaube, ich habe für mein Alter, wie Sie sagen, verhältnismäßig viel Erfahrung. Der Weg ist noch lange. Ich komme jetzt ins Gesangsensemble der Frankfurter Oper, was ein großartiger Berufseinstieg in der Oper für mich bedeutet. Im Konzertfach habe ich schon etwas mehr Erfahrung. Ich darf international auftreten mit Liederabenden und tollen Kammermusikpartnern und Partnerinnen mit tollen Orchestern singen. Ich konzentriere mich eher auf die Arbeit, als darüber nachzudenken, wo stehe ich im Verhältnis in der Karriere. Das finde ich immer ein bisschen schwierig.
Ja. Jetzt sind sicher auch ein paar Leute am Radio, die können mit klassischer Musik und Oper vielleicht eher wenig anfangen. Können Sie denen mal ein? Ja, bestimmt. Also ich gehe mal davon aus, das ist normal auch. Können wir denen mal eine Brücke bauen, warum es sich auch lohnt, heute dran zu bleiben und in diese Welt einzutauchen heute?
Also ich finde ja, dass die klassische Musik, wobei ich schon den Begriff ein bisschen schwierig finde von Klassik, dass die vor allem ein Imageproblem hat. Ich glaube nicht, dass die klassische Musik an sich elitär ist oder exklusiv ist oder sonstiges, sondern sie behandelt genau die absoluten Themen unseres Lebens und die absolut wichtigsten Emotionen unseres Lebens, die menschlichsten Emotionen und die abgründigsten Emotionen. Und das, was die Klassik vielleicht elitär erscheinen lässt, ist meiner Meinung nach der Rahmen, in dem sie aufgeführt wird, oft. Und aus diesem Grund habe ich auch ein Festival gegründet, wo ich versuche, das ein bisschen anders zu machen.
Und über dieses Festival werden wir gleich reden. Es spielt in Ihrer alten Heimat in Niederbayern.
Richtig.
In Niederalteich, einem Ort, den kennt man auch. Beispielsweise, wenn man auf der Autobahn fährt und von Passau nach Nürnberg oder nach Regensburg fährt, dann kommt da diese...
Kommen die zwei Türme aus dem Nichts.
Genau. Und da spielt das alles, worüber wir jetzt gleich reden werden. Hier ist 1:1 der Talk auf Bayern 2. Das war Fußballmusik aus Schottland. Und bei uns zu Gast ist heute Jonas Müller, Opernsänger, Bariton und Kurator und Veranstalter eines Festivals in seiner niederbayerischen Heimat. Also fangen wir mal ganz einfach an. Was ist das Ohe-Festival oder Ohe-Fest?
Ohe-Fest. Das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Es ist ein kleines Wochenendfestival mit 5 Konzerten im niederbayerischen Niederalteich. Ein Kloster, eine dazugehörige Schule.
Auf der Sie früher waren.
Auf der ich früher war. Und eine wunderbare Infrastruktur, um Konzerte mit wirklich toller Atmosphäre zu veranstalten. Es gibt zauberhafte Innenhöfe, es gibt wunderbare Säle verschiedenster Größe. Das Kloster, muss man dazu sagen, war früher eins der reichsten Klöster Bayerns. Also es muss schon was heißen.
Urlangen Geschichte, ich glaube, das geht bis aufs Jahr 750 zurück.
Ja, sogar die Urkunde auf 730er irgendwas sogar. Es ist wirklich uralt, das stimmt. Genau, und beim Ohe-Fest versuchen wir alles ein bisschen anders zu machen als bei üblichen klassischen Musikfestivals. Ich sage das mit Anführungsstrichen, weil ich das Wort Klassik eigentlich nicht so gerne mag, wie ich vorher schon erklärt hatte. Wir wollen bewusst ein Publikum ansprechen, das vielleicht nicht zum typischen Klassikpublikum zählt und möchten eigentlich den Leuten zeigen, dass klassische Musik nicht elitär und nicht verstaubt ist, sondern total in der Mitte der Gesellschaft stehen sollte.
Also ich glaube, es geht schon los bei der Garderobe, es geht los bei den Getränken. Wollen Sie mal erklären, wie das so abläuft? Ja?
So ist es. Ich meine, wir propagieren ein bisschen überspitzt gesagt. Bei uns sitzt man in der kurzen Hose mit dem Bier in der Hand und darf klatschen, wo man will. Das ist nicht überspitzt gesagt, das ist falsch formuliert, aber es ist Sinnbild dafür, dass es uns ganz gleich ist. Es gibt keinen Dresscode, es gibt keinen Verhaltenskodex, den man zu befolgen hat. Ich glaube, das sind alles Dinge, die das Image der klassischen Musik so steif und schwierig erscheinen lassen für vielleicht Menschen meiner Generation oder jünger, die sich einfach vielleicht schwer tun, zu sagen, ich gehe heute mal ins Konzert, weil das klingt sofort so, da muss ich mir Abendgarderobe anlegen und so. Und damit wollen wir brechen. Man darf klatschen, wo man will, und man darf auch mit kurzer Hose bei 40 Grad im Konzertsaal sitzen.
Also das Ganze findet ja jetzt zum dritten Mal statt. Wie fing das denn an? Wie kam die Idee auf? Da gab es ja irgendwann mal so einen zündenden Funken.
Ja. Also die Idee, etwas neben dem Singen zu machen, war immer schon in meinem Kopf. Weil das Singen ist etwas, das, oder ich glaube überhaupt, das Musik machen professionell ist etwas, das einen sehr, sehr einnimmt, gedanklich. Und irgendwann dreht sich alles nur noch darum. Man hat keine Hobbys nebenher, keine Dinge, die einen interessieren, außerhalb dessen, wenn man sich nicht bewusst dafür entscheidet und den Schritt davon weggeht. Und ich habe das gemacht, indem ich ein Festival gegründet habe. Also überhaupt so wirtschaftliche Dinge und praktische Dinge haben mich immer schon interessiert. Ich bin auch im Gesang sehr am Handwerk des Singens interessiert. Ich bin so ein Technik-Nerd, wenn man so will. Also mich interessiert, was die Stimme alles kann, hoch, tief, laut, leise jetzt im weitesten Sinne. Aber die ganzen anatomischen Funktionen und so sind sehr interessant. Und gestern bin ich in Niederaltaich rumgelaufen und habe Bühnenteile zusammengeschraubt. Auch dabei ist eine große Technik dahin. Also Bühnenteile schrauben nicht, aber alles andere im Aufbau schon. Und
also das heißt, wir befinden uns jetzt gerade kurz vor dem Festival und ja. Der Festivalleiter macht quasi alles. Also natürlich mit Team, aber...
Genau, mit Team. Sagen wir mal, der Festivalleiter hilft mit bei allem und er ist im Moment so ein bisschen der, bei dem alle Fragen so zusammenlaufen. Ich habe mittlerweile ein großes Team an Helfern. Da ist zum einen der großartige Verein zu nennen, Jazz- und Musikfreunde Vilshofen, die, wie der Name schon sagt, eigentlich bisher vor allem Jazzkonzerte veranstaltet haben, aber sagen, nein, wir nehmen auch die Klassik mit auf, vor allem, weil dieses Festival nicht so festgefahren ist, wie vielleicht andere Klassikfestivals vermuten lassen.
Ja, also ich glaube, jeder, der schon mal allein nur ein Konzert veranstaltet hat oder so, der weiß, woran man dann alles denken muss, beziehungsweise weiß es vielleicht sogar nicht und ist entsetzt darüber. Und beim Festival umso mehr. Also es geht ums Essen, ums Trinken, es geht um die Technik, es geht um die Auftrittsorte, die Parkplätze, die Karten, Security, die Künstler, die An- und Abreise, die Unterkunft und so weiter. Haben Sie schon mal so einen kleinen Nervenzusammenbruch gehabt?
Oh ja, viele, viele, viele. Vor allem im ersten Jahr, weil ich im ersten Jahr gesagt habe, ein bisschen übermütig, okay, ich mache das, bitte veranstaltet das mit mir, ich kümmere mich um alles. Da habe ich wirklich quasi alles alleine gemacht im ersten Jahr und da war ich mehrmals kurz davor zu sagen, ich schmeiß hin, ich schaffe das nicht. Ich habe es völlig unterschätzt, den Aufwand, der dahinter steckt. Und mittlerweile habe ich Gott sei Dank ein paar Menschen gefunden, mit denen ich das, auf die ich delegieren kann, die mir...
Es geht ja unter anderem um eine ganz banale Frage, wie ist das Wetter? Und auch das kann man ja nicht wirklich so final vorhersagen, ob ein Gewitter kommt oder so. Das heißt, man muss ja eigentlich eine Open-Air-Variante haben und die Innenvariante, wenn es nicht ohnehin schon drin stattfindet.
Immer ein Plan B.
Immer ja. Plan B.
Immer Plan B. Also für unsere Outdoor-Konzerte haben wir jetzt einen tollen Plan B, weil der neue Konzertsaal der Region, der Fassboden, im Herbst fertiggestellt wird. Also wir bespielen ihn jetzt schon vor der offiziellen Eröffnung, aber ab dem nächsten Jahr haben wir immer eine tolle Ausweichmöglichkeit, falls es uns mal das Outdoor-Konzert verregnet. Im Moment ist noch die Turnhalle der Schule als Ausweichoption eine Möglichkeit bei größeren Veranstaltungen. Genau, immer mit Plan B fahren.
So, und es gibt jedes Jahr ein Motto für dieses Festival. 2024, beim ersten Mal war es La Dolce Vita. Letztes Jahr In Terra Pax, auf Erden Friede. Und dieses Jahr wird es sein What a Wonderful World. Also zu diesen Mottos und der Umsetzung in Musik, wie kann man sich das vorstellen?
What a Wonderful World. Ich finde, wir sind in unserer Zeit sehr konfrontiert mit Waldbränden, Überschwemmungen, Hitzeperioden. Ich meine, schaut man sich das letzte Wochenende an. Und ich bin froh, kein Politiker zu sein, der von der mahnenden Seite herangehen muss und sagen, wir müssen mehr Klimaschutz machen, wir müssen was auch immer, Energiewende und so weiter. In der Kunst können wir das von der anderen Seite angehen und wir müssen nicht sagen, wir sollten das und das tun, sondern schaut mal, wie schön unsere Welt eigentlich ist. Wie vielfältig und schön ist es hier? Was haben wir eigentlich alles zu verlieren? What a wonderful world. Wir wollen so ein bisschen staunend zurücktreten und sagen, toll, was wir alles haben. Das ist doch eigentlich schützenswert, oder? Und wir setzen das in die Kunst um, indem wir konkret zwei Seiten dieses Mottos beleuchten. Auf der einen Seite die Natur, die Umwelt selber. Auf der anderen Seite die Naturverbundenheit, Natürlichkeit des Menschen. Und ich finde, man könnte hier exemplarisch Peter und der Wolf als Konzert benennen. Peter steht für die Natürlichkeit im Menschen. Er ist ja so verbunden mit allem, was ihn umgibt. Und alles andere, die Umwelt, die Tiere, die auftreten, stehen für die Natur selbst. Peter und der Wolf ist sozusagen ein Exemplar, wie wir versuchen beim Festival das Motto What a Wonderful World in Musik umzusetzen.
Und es wird auch eine A Cappella-Kombo geben, German Gents, die sind im Internet Riesenstars.
Ja, TikTok-Stars.
Also ich glaube irgendwie fast 1 Million Follower da. Ja, ja. Das heißt, das könnte auch ein Magnet sein, um Junge ranzuziehen, die Absolut. Sich das mal anschauen wollen.
Absolut. Wir haben noch einen Zusatzkniff gemacht. Die German Gents werden ein bisschen früher anreisen und einen Workshop für eine sozusagen Elite Schulchortruppe veranstalten und mit diesen Schülern und Schülerinnen zwei Lieder einstudieren, die dann am Abend beim German Jazz Konzert als offizieller Abschluss des ganzen OE-Fests gemeinsam gesungen werden.
Also von diesem musischen Gymnasium, das auch in Niederaltaich seine Heimat hat, in diesem Benediktinerkloster. OE-Fest ab Freitag und dann bis Sonntag, 3. also bis 5. Juli in Niederaltaich in Niederbayern. Und der Veranstalter, der Kurator und Sänger ist bei uns, Jonas Müller.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Jonas Müller. Kurze Hose, Bier und Klassik.
Auf dem OE-Fest von Niederaltaich in Niederbayern, jetzt vom 3. bis 5. Juli, wo man Klassik mal zwanglos und leger erleben kann und an besonderen Orten. Einen haben wir ja schon erwähnt, vorher dieses Fassbodenlager, dieses alte, das jetzt umgebaut wird zu einem Konzertsaal oder zu einem Saal. Und das hat ja wirklich, also das hat ja einen richtigen Bierhintergrund.
Hat es. Also, wie sich's für ein ordentliches niederbayerisches Kloster gehört, hatten natürlich auch die Benediktiner Abtei Niederaltaich eine Klosterbrauerei und die haben ihre Bierfässer in besagtem Fassboden gelagert. Und da diese Brauerei nun kein Bier mehr herstellt, ist dieser Raum eigentlich weitestgehend ungenutzt und war nun eigentlich dem Verfall ausgesetzt und das Dach war schon eingedrückt und so weiter. Und dann gab es eine tolle Initiative in der Gemeinde, die gesagt haben, wir bauen da einen tollen Profikonzertsaal rein. Dieser historische Saal ist einfach großartig. Er ist 30 Meter hohes Holzgebälk mit den Originalbalken. Es sind nur wirklich die nötigsten, die nicht mehr stabil waren, ersetzt worden. Und es ist offenes Mauerwerk mit so Rundbögen. Also der Flair ist rustikal ohne Ende, aber durch dieses Holzgebälk hat es eine Eleganz, die umwerfend ist. Also der Saal, der noch nicht ganz fertiggestellt ist, wir werden dort ein Pre-Opening-Baustellenkonzert veranstalten, der Saal wird ganz, ganz groß. Das wird, bin ich der festen Überzeugung, einer der großen Konzertsäle in Bayern werden.
Wir reisen jetzt, bleiben in der Gegend, reisen jetzt ein gutes Vierteljahrhundert zurück, als unser Gast geboren wurde, um die Jahrtausendwende, geboren in Deggendorf, glaube ich.
Geboren in Deggendorf, aufgewachsen in Osterhofen.
Mhm. Erzählen Sie mal von Ihrer Heimat, Wissenswertes über Osterhofen und Umgebung.
Osterhofen hat eine ganz berühmte Basilika, die Asam-Basilika, wo die Gebrüder Asam ihre Deckenmalereien gemacht haben. Also eine wirklich, wirklich tolle Gegend, um aufzuwachsen, das muss ich schon sagen. Also ich bin ein totales Dorfkind. In einem Haus bin ich aufgewachsen. Wir hatten Linksfeld, Rechtsfeld, Obenfeld. Hinter uns gab es schon eine Straße. Mittlerweile sind wir umgeben von Neubaugebiet. Aber ich bin zauberhaft aufgewachsen mit Natur, wohin ich nur geblickt habe. Und jeder kannte jeden im Dorf. Und ich habe im nahegelegenen Obergessenbach angefangen, im Fußballverein zu spielen mit all meinen Klassenkameraden. Es war eine herrliche Art, um aufzuwachsen in Osterhofen.
Also große Freiheit.
Große Freiheit, genau. Ja, viel in der Natur gewesen.
Mhm. Sie sind inzwischen viel rumgekommen durch den Gesang, durch die Oper, sind inzwischen in Frankfurt daheim, Frankfurt am Main. Mhm. An welcher Stelle kommen denn heimatliche Gefühle auf? Wenn Sie die A92 runterkommen?
Die fahre ich nicht so oft, ich bin Zugfahrer.
Okay, also mit dem Zug noch viel besser, mit dem Zug entlang kommen und man schaut so an der Seite raus und sieht dann schon, wie sich so der Bayerische Wald links aufwölbt und so.
Ja.
Wo schwingt was, wenn Sie heimkommen?
Wo schwingt was? Also ich finde, es schwingt schon in Frankfurt selbst. Also wenn ich auf der Mainbrücke stehe und an die Donau denke.
Sie könnten ja auch mit dem Schiff fahren, dauert halt ein bisschen länger.
Dauert ein bisschen länger, das stimmt. Da probiere ich es nächste Mal.
Main runter, ungefähr, ich weiß nicht, bis Bamberg, 31 Schleusen. Also man braucht ein bisschen Zeit, aber es würde auch gehen.
Ja.
Na gut, also jedenfalls am Rande quasi des Bayerischen Walds, an der Donau, da spielt das alles, diese Kindheit, mit Fußball und mit anderen Hobbys noch?
Ich war ein großer Bastler. Ich hatte eine tolle Werkenlehrerin in der Schule und ich habe gehäkelt und getöpfert. Ja, wirklich. Müssen Sie meine Eltern fragen, die werden alles bestätigen. Die Ergebnisse stehen noch zu Hause rum.
Und was machen denn die Eltern beruflich?
Meine Eltern sind Lehrer. Mhm. Genau. Also beide sind musikbegeistert, muss ich sagen. Und mein Papa spielt in einer Big Band im nahegelegenen Vilshofen. Also die Musik war schon immer Thema bei mir zu Hause, aber ich bin der erste Profimusiker in der Familie.
Sowas hat es auch noch nicht gegeben.
Ah, irgendwann ist immer der Erste. Ja. Irgendwer ist immer der Erste.
Ja. Womit haben denn die Kindheitserinnerungen noch zu tun? Also mit diesen Feldern, die da sind, mit Fußballspielen und aber wahrscheinlich dann eben auch schon mit der Musik.
Ja, sehr.
Wie ist die ins Leben getreten?
Also die Musik war irgendwie immer schon da. Ich habe immer mal wieder zurück überlegt, weil oft die Frage kam, wann hast du denn eigentlich begonnen zu singen? Ich weiß es eigentlich nicht so richtig. Ich habe immer schon gesungen. Ich muss immer schon gesungen haben, denn in der dritten Klasse wurde ich in der Grundschule als Hauptrolle in einem Kindermusical besetzt, und zwar als meiner ersten großen Opernrolle, die Hexe Lisbeth. Und offensichtlicherweise muss ich vorher irgendwie gesungen haben, sonst wäre man nicht auf die Idee gekommen, mich dafür zu fragen.
Also noch mit glasklarer, heller Kinderstimme wurde da gesungen. Wahrscheinlich ist es sogar noch Intus oder sowas, vergisst man doch nicht.
Nein, nein, nein.
Also wie geht da so eine Textzeile oder so eine kleine?
Ach so, die Hexe Lisbeth, die Rolle. Oh nee, die ist nicht mehr
Intus. Ist nicht mehr
das
da?
Ist zu lange her.
Zu lange her.
Das ist zu lange her. Aber die Erinnerung daran ist sehr präsent. Also wie das alles genau, auf das Kostüm weiß ich noch mit dem Hexenhut, das sah ganz umwerfend aus. Aber ich war wirklich ein ganz hoher, heller Knabensopran. Ich war dann auch in der Schule, auf die ich dann kam, gab es einen Knabenchor. Und ich habe immer die allerhöchsten Soli habe ich gesungen.
La, 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 la.
So hoch. So hoch. Mindestens.
Und was hat diese Musik, was hat die ausgelöst innerlich?
Ach, die hat, also ich habe nicht so viel drüber nachgedacht. Es hat sich einfach leicht angefühlt. Ich hatte in der Musik immer das Gefühl, es passiert einfach. Ich muss nicht viel arbeiten, um irgendwie mich auszudrücken. Also ich habe früh angefangen, auch Klavier zu spielen. Meine Schwester, die auch auf diesem Gymnasium war und 4 Jahre älter ist als ich, hat begonnen mit dem Klavierspiel, und dann standen wir ein Klavier zu Hause stehen, und ich wollte sowieso immer alles können, was meine Schwester schon konnte, natürlich lang. Unfairer Vorteil mit den 4 Jahren Vorsprung, aber so habe ich begonnen, dann auch Klavier zu lernen. Und
dann kam der E-Bass später dazu und auch ein Auftritt, wenn ich richtig informiert bin, der was ausgelöst hat, ein Auftritt vor vielen Menschen, ein Zufallsauftritt.
Mehr oder weniger, ja. In meiner Schule gab es nämlich auch eine tolle Big Band. Ich fand diese Big Band immer ganz toll, weil die Leute, die in dieser Big Band waren, waren natürlich immer die coolsten an der Schule, und ich wollte natürlich dazugehören, ganz klar wie jeder. Ich habe mich da vorgestellt am Klavier, weil ich auch Jazzklavier gelernt hatte, und der Big Band Leiter hat mich angesehen, er kannte mich nicht, und Klavier, da haben wir schon 5, danke. Da. Und dann habe ich gesagt, ich kann auch ein bisschen E-Bass spielen, habe ich noch so nachgerufen. Er hat, E-Bass? Oh, ja, wann können Sie vorspielen?
Ja, Bassisten sind immer gesucht.
Bassisten sind immer gesucht, das kann kaum jemand. Ich konnte es auch nicht, aber ich habe es autodidaktisch, habe ich das mir beigebracht. Auf jeden Fall habe ich dann in der Schulbigband E-Bass gespielt, saß so hinten am E-Bass. Wir haben eine Nummer von Michael Bublé geprobt, It's a Beautiful Day. Und der Sänger war nicht da, also wir hatten eine Instrumentalprobe, und ich saß hinten und habe am E-Bass so ein bisschen mitgesungen. Der Bigbandleiter stand neben mir am Schlagzeug und schaut irgendwann so rüber, geh mal davor. Hat mir ein Mikrofon in die Hand gedrückt und meinen Kollegen an E-Bass gesetzt. Dann habe ich It's a Beautiful Day gesungen und gesagt, du machst es bei uns in der Stadthalle, beim großen Jahreskonzert unserer Big Band, wo alle Big Bands der Schulen in Deggendorf zusammenkommen, in der Deggendorfer Stadthalle vor 1000 Menschen. Das ist immer ausverkauft. Und ich stand da mit 15 Jahren vor dieser Menge an Leuten und war fürchterlich aufgeregt, so wie noch nie in meinem Leben. Gehe auf die Bühne, und dann war es wirklich eine Klischeegeschichte. Ich stehe vorne auf der Bühne, singe den ersten Ton und habe gewusst, das ist es.
Es läuft.
Das ist es einfach.
Toll.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2.
Jonas Müller singt auf vielen Hochzeiten.
Ja, Hochzeiten waren dann auch mal dabei, noch nicht als Opernsänger, sondern in einer Coverband.
So ist es. Das war mein Ferienjob.
Und was ist das für ein Ferienjob? Der, also, wie soll man sagen, wer sowas schon mal erlebt hat, weiß, ist es auch ein hartes Geschäft.
Boah, Knochenjob.
Es sind lange Tage.
Das sind lange Tage.
Es sind manchmal blöde Musikwünsche.
Ja, wir haben alles. Als Partymusiker ist man ist man irgendwie halt eingekauft und dann ist man Dienstleister und spielt, was die Leute sich wünschen. Ich meine, klar war ich nie der riesige Schlagerfan, aber trotzdem, das spielt man halt auch natürlich, das gehört dazu. Ich meine, andere haben in der Holzhalle bei, keine Ahnung, bei uns gibt es eine große Firma in Osterhofen, den Wolf heißt die Firma, die ganz viele Ferienjobs immer hatte für meine Mitschüler und so weiter. Und ich habe halt in der Band gespielt und Hochzeiten gesungen und am E-Bass gespielt an den Wochenenden im Sommer. Und so ein Tag hat dann beispielsweise so ausgesehen, dass wir uns um 10 Uhr in Plattling getroffen haben bei unserem Bandleader und haben die ganze Technik eingeladen in die Wägen und sind dann beispielsweise nach Fürstenzell gefahren oder so und steigt dann aus, baut drei Bühnen auf, eine zum Brautstehlen, eine fürs Nachmittags Kaffee trinken und eine abends für die Party. Und entsprechend viel Technik hat man dabei. Und dann geht's los um 2 Uhr und man spielt erstmal 2 Stunden Easy Listening, ein bisschen Jazz, Standards oder Volksmusik und so. Die Leute essen entspannt Kuchen. Also jeder weiß ja, wie eine Hochzeit abläuft. Aber die Tage sind lang und schwer. Und vor allem, wenn die Gäste betrunken nach Hause gehen um 12 oder 1 Uhr nachts, haben wir noch den Abbau und die Heimreise vor uns.
Meine Güte. Also dann haben sie sich doch entschieden, irgendwie eine andere Gesangskarriere einzuschlagen, nämlich die als Opernsänger.
Und zwar eine ohne Instrument.
Ohne Verstärker tragen.
Ohne tragen.
Ganz gut. Also an welcher Stelle war denn irgendwann dann auch klar, die Musik wird's werden, könnt's werden?
Also, dass es Musik wird, war eigentlich lange klar. Also ich hatte auch mal überlegt, ob ich Medizin studieren soll. Das hat mich sehr interessiert. Deswegen habe ich mich dann doch im Abitur wirklich sehr angestrengt, um die Möglichkeit zu haben. Weil ich natürlich auch wusste, es ist ja landläufig bekannt, dass der Job des Berufsmusikers nicht unbedingt der leichteste ist und auch mal wirklich brotlose Zeiten dabei sein können. Aber ich hatte das Glück, für mich in einer der G8-Jahrgänge in Bayern zu sein. War für mich ein toller Vorteil, weil ich einfach früh eingeschult wurde, wusste, was ich machen wollte und mit 17 aus der Schule kam und gewusst habe, ich kann jetzt mal 2 Jahre Gesang studieren und schauen, in diese Welt reinschnuppern und sehen, wie das so ist, ob ich da mithalten kann. Und wenn es nichts ist, dann bin ich immer noch erst 19 oder 20 und kann immer noch was anderes machen.
Und so ging es dann erst nach Würzburg.
Richtig, ja.
Und dann nach München. Mit welchen Stationen? Also in Würzburg war das dann was?
Ach so, in Würzburg hieß der Studiengang noch Pre-College eigentlich, also Vorstudium. Ja. Das war für mich sehr, sehr sinnvoll, weil ich einfach wahnsinnig jung war. Man muss dazu sagen, als Männerstimme, beziehungsweise noch als tiefere Männerstimme, entwickelt sich die Stimme anatomisch einfach sehr, sehr spät. Also bis man 30 ist, verändert sich da noch sehr viel im Kehlkopf selbst. Das heißt, mit 17 ist man relativ nah noch am Stimmbruch. Das heißt, es macht Sinn, die Studienzeit ein bisschen in die Länge zu ziehen. Ja? Mhm. Und deswegen war es für mich gut, diese 2 Jahre Puffer zu haben, um erstmal die Stimme ein bisschen zu dehnen, Gymnastik zu machen. Wo könnte es denn hingehen? In so einem Berufssänger-Dasein ist die Stimme ja unter sehr großer Belastung. Und je jünger sie ist, desto anstrengender ist es.
Und dann weiter nach München. In München, ja, wer nach München kommt, hat schon mal ein Grundproblem. Wo wohnt man in München? Wie bezahlt man die Wohnung? Wie haben Sie es denn gemacht?
Es gibt ein ganz tolles Angebot in München, und zwar vom Studentenwerk. Die haben ein Musikerstudentenwohnheim in Nymphenburg. Also dort wird man bevorzugt, wenn man an der Musikhochschule studiert. Das ist ein relativ kleines Wohnheim, aber wenn man das Problem hat, wie ich, keine Wohnung und keine Kontakte in München zu haben, ist das ein großartiger Einstieg. Man ist sofort in toller Gesellschaft von Gleichgesinnten. Man ist in der besten Gegend. Ich meine, meine Laufrunde war immer einmal im Schlosspark innen rum und einmal außen rum. Das war perfekt. Also herrliche Gegend und das ist auch schön, dieses Wohnheim. So kam ich an hier.
Und inhaltlich, so an der Hochschule, was gab es dann so für ein Feedback? Also auch für sozusagen Reaktionen auf Ihre Stimme, auf das, was Sie schon können, auf das, wie Sie lernen, was Sie für Fortschritte machen?
Ja, ich kam nach München, da war ich so gerade 20 geworden im Bachelor. Und mein Lehrer hat erst mal gesagt, Junge, wir müssen alles neu lernen.
Also, das hört man aber gerne.
Nein, also mein Problem war immer, dass ich immer mehr ausdrücken wollte, als ich eigentlich mit meinen technischen Möglichkeiten konnte. Also ich war immer mehr drauf los, einfach machen, ohne eigentlich das handwerkliche Zeug dafür zu haben. Und das war mein großes Glück, an diesen Lehrer zu kommen, weil er mir wirklich erstmal 2 Jahre ganz grundlegend nochmal technische Dinge beigebracht hat, die einfach im Sängeralltag unbedingt nötig sind, um zu überleben.
Gab es denn einen Moment, wo Sie gemerkt haben, das ist irgendwie jetzt macht sozusagen diesen Knacks, diesen Sprung irgendwie, wo Sie gemerkt haben, ich bin genau an der richtigen Adresse mit dem, was ich da mache?
Ja, also den gab es ehrlich gesagt schon früher. Also ich habe schon immer das Feedback bekommen, das ist schon eine außergewöhnliche Begabung. Ja, also dass ich irgendwie eine Ausdrucksmöglichkeit habe, um Leute zu erreichen, das war relativ schnell klar. Eigentlich noch in Würzburg. Und die Fertigkeiten dazu musste ich, also um dann den Beruf ausüben zu können, wie er nun mal ist, die muss ich auch heute, das ist ja ein lebenslanger Prozess, muss ich mir noch aneignen. Wenn Sie jetzt von der Karriere sprechen, würde ich sagen, es gab nicht so den einen Punkt, sondern das ist eher so ein fließender Übergang gewesen. Unser System ist ja ziemlich in Agenturen, in Künstleragenturen aufgebaut, die einen vermitteln an Konzertveranstalter. Und sicher einer der großen Punkte für mich war es, an meine aktuelle Agentur zu kommen, die Interesse gezeigt haben, mit mir zu arbeiten und mir einen tollen Weg bisher wirklich beschert haben.
Mit vielen Auslandsauftritten, auch mit Preisen, die sie schon bekommen haben, die sie sogar überrascht haben, wo sie gedacht haben, ich krieg den gar nicht.
Ja klar, das denkt man doch immer. Und wenn man es denkt, dass man ihn kriegt, dann kriegt man ihn natürlich nicht.
Hier ist 1:1, unser Talk auf Bayern 2, heute mit dem jungen Baritonsänger Jonas Müller, der früher mal E-Bass gespielt hat und jetzt gerade beim Stück auch so mitgeschwenkt hat. War gut, gell?
Super Nummer, guter Bassist.
Jetzt ist Ihnen ein Anliegen, das merkt man ja auch an dem Festival, das Sie veranstalten, ja, die Offenheit zu propagieren für klassische Musik, für die Oper und so weiter. Und das kann man ja auch an einigen Dingen feststellen in Ihrer Karriere. Sie haben zum Beispiel mal im Nymphenburger Schloss vor ein paar Jahren mit Luise Kinseher was zusammen aufgeführt. Was war das denn?
Das ist der Karneval der Tiere gewesen. Also die Luise ist eine ganz, ganz großartige Frau, finde ich, und Künstlerin. Sie hat einen Text selber verfasst zum Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns, wo sie einen ziemlich skurrilen Besuch im Zoo mit ihrem Dackel schildert und diesen ganzen verschiedenen Tieren begegnet, die dann im Karneval in Form von Musik auftreten. Und in der ersten Konzerthälfte dieses Konzerts haben wir verschiedene Lieder gesungen, zu denen Luise auch Geschichten erzählt hat. Da ging es von Schubert, der Taubenpost oder der Forelle bis zum 20er-Jahre-Schlager Mein Gorilla hat eine Villa im Zoo. Und also es war ein toller Abend und ich finde es großartig, dass Luise da so offen ist, solche Konzerte auch zu beehren mit ihrem Namen und ihrer Qualität. Und vor allem ist es mir eine große Freude, dass wir genau diesen Konzertabend nach Niederaltaich transferieren und am Samstag damit zum ersten Mal den neuen Fassboden bespielen werden.
Also das wird zu sehen sein jetzt bei dem Ohe-Fest in Niederaltaich am Wochenende. Anderes Beispiel, Sie haben mitgemacht bei einer YouTube-Serie von Simon Mack. Der hat die Texte von Ballermann-Hits und Saufschlagern mit klassischen Interpreten in Form quasi von Kunstliedern, so à la Robert Schumann, neu vertont, also die Texte, was wirklich total skurril ist. Erzähl mir mal von dem Projekt.
Simon ist ein großartiger Komponist, finde ich. Er nennt dieses Projekt eigentlich Stilkopien, aber es sind doch wirklich, also wirklich tolle eigene Kompositionen. Er sieht sich quasi Texte an von diesen Ballermann-Schlagern und lässt sich von der Art, wie diese Texte wirken, inspirieren zu einer Komposition nach beispielsweise einer Arie von Johann Sebastian Bach oder, wenn der Text ganz anders ist, zu einem total modernen, schrägen 12-Ton-Stück von Arnold Schönberg und schreibt dann in diesem Stil diesen Text. Ein Beispiel ist zum Beispiel, ich singe es jetzt ganz unakkurat vor, aber 10 nackte Friseusen zum Beispiel.
Oder geh mal Bier holen, oder du bist schon wieder hässlich, ein, zwei Bier, dann bist du wieder schön. Also wirklich so intellektuelle Mallorca-Texte, aber halt plötzlich mit einer völlig neuen Musik.
Absolut.
Nicht genial. Mit so Disco-Stampf, sondern so mit, also wenn man gar nicht genau hinhört, dann denkt man, ach ja.
Ja, ja, total. Hula Baloo von Andreas Gabayé ist natürlich ein totaler Hit. Und dieser Text, der hat Simon zu einer grundromantischen Idee gebracht. Und zwar einem Menschen, einer Seele, die melancholisch auf der Suche ist nach dem Sinn und fragt, was ist denn Hula Baloo? Und was gehört denn da dazu? Kann man beim Hula Baloo die Sternelein sehen? Also es ist
und
großartig.
Das Gesungen von Ihnen hat im Netz, glaube ich, schon 125.000 Aufrufe. Also das hat offensichtlich auch einen Nerv getroffen, diese ganze Serie.
Total, ja. Es ist einfach gute Comedy und tollstem Niveau.
Und das ist sozusagen die eine Seite und die andere ist einfach die seriöse Seite als Sänger. Sie haben zum Beispiel im Frühjahr dieses Jahres haben Sie die Matthäus-Passion von Bach in Dresden gesungen, in der Kreuzkirche mit diesem traditionsreichen alten Chor. Mit auch einem Publikum. Es ist also eine schweigende, stiller Feiertag, eine schweigende Aufführung im Sinne von kein großer Schlussapplaus, aber an einem ganz irrsinnigen Ort mit einem ganz traditionsreichen Chor. Erzählen Sie mal von diesem Erlebnis.
Die Matthäus-Passion an sich ist eins der Stücke, die für mich wahrscheinlich die allerwichtigsten sind. Also die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach ist eins der Werke, bei dem ich am meisten spirituell werde. Wenn ich die Musik von Bach höre, dann hebt sie mich doch in andere Sphären und lässt mich an Übernatürliches glauben. Und da ist die Matthäus-Passion ja ein Paradebeispiel. Ich bin natürlich auch fast vor Ehrfurcht erstarrt in Dresden, natürlich bei diesem tollen Chor, aber vielleicht fast noch mehr in der Thomaskirche selbst, wo die Matthäus-Passion zum ersten Mal erklang unter der Leitung von Johann Sebastian Bach. Das war im letzten Jahr in Leipzig. Und an dem Ort zu stehen, wo Bach selbst stand und diese Musik, seine eigene Musik aufgeführt hat und das zu singen, das war ein unglaubliches Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben.
Sie sind 26, die Welt liegt quasi noch vor Ihnen. Ja. Es gibt viele positive Indikatoren, dass das sehr gut ankommt, was Sie da machen. Wo geht die Reise hin? Was haben Sie für Pläne, Ziele, Wünsche?
Ja, das ist eine interessante Überlegung, der gebe ich mich schon manchmal hin. Ich muss sagen, mein Ziel war es immer, als Sänger von meinem Singen leben zu können und mit Kollegen auf einem Niveau zu arbeiten, auf dem ich künstlerisch erfüllt bin. Beides habe ich erreicht. Beides macht mich jetzt schon unglaublich glücklich und das soll so bleiben und das ist mein Ziel.
Und was kann man von der Oper fürs Leben lernen?
Von der Oper fürs Leben? Also die Oper ist natürlich vor allem ein Theaterstück, ja, mit Musik, also Musiktheater. Ich glaube, es gibt oft Stücke, die eine gewisse Moral haben, ein bisschen, ja, was ist die Moral der Operngeschichte. Es gibt aber auch viele Opern und gerade in Frankfurt, die einen sehr progressiven, modernen Spielplan machen, gibt es viele von diesen Stücken, die einen zum Nachdenken bringen. Und ich möchte da ein Beispiel nennen, beispielsweise die Passagierin, ein unglaublich bewegende Oper, die handelt auf einem Kreuzfahrtschiff, wo eine ehemalige KZ-Aufseherin in den 70er Jahren mit ihrem diplomatischen Mann nach Brasilien segelt. Und auf diesem Schiff begegnet sie einer ihrer ehemaligen Insassinnen. Und sie sagt, das kann nicht sein, ich muss mir das eingebildet haben, denn ich habe sie zum Tode verurteilt. Ich habe sie an die Wand stellen lassen. Und das sind so Abende, wo man aus der Oper geht und es fast nicht ertragen kann. Und das kann man aus der Oper fürs Leben lernen, würde ich sagen.
Das war unser heutiger Gast, der Opernsänger Jonas Müller. Er hat sich das OHE-Festival von Niederaltaich in Niederbayern ausgedacht, das jetzt vom 3. bis 5. Juli zum dritten Mal stattfindet. Viel Glück dabei, alles Gute.
Dankeschön.
Und vielen herzlichen Dank für den Besuch.
Vielen Dank.
Die heutige Sendung gibt es zum Nachhören als Podcast in ARD Sounds. Und Ihnen unterwegs oder auch zu Hause wünsche ich jetzt noch einen schönen Radioabend mit Bayern 2. Ihr Achim Bogdan.